Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unstoppable Together, deinem Podcast für moderne Zusammenarbeit. Wir sprechen heute über das Thema Transformation und was die Organisation und vor allem in Kombination der Mensch damit zu tun hat. Wir haben in den mittlerweile schon so vielen Folgen, die wir aufgenommen haben, viel über das Thema Leadership gesprochen, wir haben über das Thema New Work gesprochen, was alles anders sein muss, aber wir haben bisher wenig darüber gesprochen, wie man zu diesem anderen Zustand denn auch kommt, weil das hat häufig etwas mit einer Transformation zu tun, da muss man sich in irgendeiner Form verändern und wenn man sich verändert, hat man immer mit Menschen zu tun und das ist gar nicht so einfach, auch wenn wir von Natur aus uns gerne verändern und auch verändern können, tun wir uns in Organisationen immer noch schwierig damit, wenn wir über Change-Modelle sprechen oder Change-Prozesse sprechen. Und ja, da habe ich mir heute einen Gast eingeladen, der remote zugeschaltet ist, weil wir ein paar Kilometer auseinander sind, der uns heute einmal in diese Welt Change-Prozesse bzw. große Transformationen begleiten wird. Und auch da werden wir einmal sprechen, was das mit New Work und Modern Work zu tun hat. Aber erstmal recht herzlich willkommen, Sebastian.
Hi.
Schön, dass du da bist. Magst du dich einmal unseren Zuhörerinnen einmal vorstellen?
Das mache ich sehr gerne. Ich bin Sebastian Kutula, bald 44, ist es schon soweit, verheiratet und aus dem wunderschönen Friesland, also ganz, ganz oben nördlich. Und mich begleitet dieses Thema schon eine ganze Weile, Transformation, Veränderung natürlich auch im privaten Umfeld, aber vor allen Dingen auch im beruflichen. Ich bin da aus der Praxis, also ich bin gelernter Elektroniker für Geräte und Systeme, habe auch in dem Job eine ganze Zeit lang mal gearbeitet, in Windenergieanlagen, Messsysteme installiert weltweit. Spannende Sache, denn wurde ich dort Abteilungsleiter und habe alle möglichen Führungsebenen durch, also auch das Problem selbst erlebt von dem Teammitglied in die Führungsposition mit rein. Hatte da eine Verantwortung für mehrere Länder auch, also für Deutschland, Wilhelmshaven in dem Fall, dann Pamplona in Spanien und Sao Paulo in Brasilien, was ein ganz interessanter Aspekt auch gerade aus Management war, weil einmal remote natürlich Leadership irgendwie mit drin war und Vertrauen übergeben etc., also alles das, worauf wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen. Und war dann Bereichsleiter im Aufbau von Windenergieanlagen, dann zur richtigen Zeit im richtigen Ort, bin da Geschäftsführer geworden, habe dort 300 Mitarbeiter geführt, auch durch eine große Transformation tatsächlich, also mit allem, Gehaltsstrukturen, Arbeitsschichtmodelle, mit dem Betriebsrat, also Betriebsratsverhandlungen, viele mit dabei, sehr, sehr spannende Zeit. Dann war ich lange Zeit in der internen Beratung tatsächlich, im Excellence, also klassisch Operation Excellence, in der Wartung von Windenergieanlagen offshore denn, also habe da eigentlich mal alles durch. Und ja, da haben wir uns ganz, ganz viel auch mit der Thematik beschäftigt, an unterschiedlichen Standorten Veränderungen einzubringen, Shopfloor-ähnliche Systeme einzubringen, also Kennzahlensysteme etc., aber auch Agilität. Und letztes Jahr an meinem Geburtstag rief mich ein alter Freund aus dem Studium an und sagte, hey, also der ist schon länger in der externen Beratung auch und sagte, hey, wir wollen ganz gerne, oder ich habe irgendwie Lust, mich selbstständig zu machen wieder. Ich will da ein bisschen die Beratungswelt ein bisschen anders gestalten. Das passt hier alles nicht so. Also der war in so einer etwas größeren Beratungsinstitution. Die haben ja so ihre Eigenschaften auch. Und dann haben wir uns entschlossen, Rotmilan zu gründen. Also er hat es dann final gemacht. Wir haben zusammen angefangen, darüber zu sprechen. Und dann habe ich gesagt, als das denn final so war, als das gegründet hat, komm, da bin ich dabei. Und bin jetzt als Partner bei der Rotmilan in der Beratung für alle möglichen Betriebe. Wir sind da jetzt nicht branchenspezifisch, wir machen aber viel verarbeitendes Gewerbe, also Produktionsstätten etc., Beton, aber auch Lebensmittel, alles Mögliche ist damit bei. Und das ist sehr, sehr spannend, weil die Quintessenz tatsächlich ist ja, dass wir überall die gleichen Probleme irgendwo haben, egal in welchem Laden du bist. Die sind dann mal ein bisschen anders nuanciert an der einen oder anderen Stelle, aber es ist schon sehr, sehr ähnlich, ne? Und genau, das ist das, also der Werdegang so ein bisschen. Und was habe ich gelernt? Habe ich gesagt, Elektroniker, habe danach meinen Meister gemacht, habe danach Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen studiert in dem Online-Studium. Da habe ich den Marcel kennengelernt und danach habe ich noch einen Master draufgesetzt. Und das war vor allen Dingen sehr, sehr spannend, weil es da ganz, ganz viele tolle Technologien gab. Da gab es Management Science, also Optimierungsalgorithmen, Data Mining. Da habe ich das erste Mal Process Mining auch kennengelernt. Da habe ich meine Masterarbeit zugeschrieben nachher. Und von daher habe ich den Blick über alle Ebenen hinweg, glaube ich, mal ganz gut kennengelernt und immer mit dem pragmatischen Blick halt, ne? Dass ich, also ich komme aus der Praxis und da will man Lösungen haben, da will man nicht so viel abstrakt quatschen, wie man es im Studium denn gerne macht.
Das glaube ich dir. So wie man eine sehr breite Palette, von der du da kommst. Das heißt, du hast eigentlich alle Sichten einmal mitgemacht. Also einmal warst du Mitarbeiter, dann warst du teamverantwortlich, dann warst du Führungskraft, du warst Geschäftsführer, dann hast du die interne Beratung und jetzt auch die externe Beratung auch noch erlebt. Das heißt, einmal intern sowie einmal die Dienstleisterseite. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Spektrum, was du abdeckst, worüber wir gleich dann auch ein bisschen sprechen können, weil du von beiden Seiten ja auch die Prozesse einmal erlebt hast. Einmal, wie es ist, wenn ich Mitarbeiter bin und Dinge verändern sich, aber auch einmal, wie wenn ich selber in der Verantwortung bin als Führungskraft und muss Dinge dann verändern. Lass uns aber mal zu der ersten Frage kommen, die ich fast allen Gästen stelle. Was bedeutet für dich denn Modern Work? Jetzt hast du ja schon so eine breite Palette kennengelernt. Wie hast du das bisher in den Unternehmen erlebt? Jetzt bist du eher so ein Produktionsunternehmen auch gewesen. Jetzt hast du auch das Ausland schon kennengelernt. Von daher vielleicht auch mal da nochmal so ein bisschen die Palette. Wie sind wir Deutschen im Verhältnis zu vielleicht Sao Paulo, zu Brasilien? Wie erlebst du da das Thema Modern Work?
Erstmal von der Definition her vielleicht ist das für mich von der Begrifflichkeit, also wenn man jetzt mal in Richtung New Work denkt, wo denn das alles so ein bisschen in Arbeit, die man wirklich, wirklich mag, reingeht, da das ist für mich ein Extrem irgendwie auf einer Seite, wo ich sage, okay, ja, wir brauchen eine Art bedeutungsvolle Arbeit durchaus, ja, aber man wenn jeder einfach alles macht, was er nur das macht, wo er jetzt irgendwie gerade Bock drauf hat, dann ist es nachher auch schwer zu koordinieren, das Ganze auch mit den Fähigkeiten, die man dazu so braucht. Also für mich ist das tatsächlich, die Organisation so zu gestalten, dass man flexibel ist, agil da wo notwendig, aber auch nicht überall. Und dass man halt ein Menschenbild in der Organisation hat, das wirklich auf Augenhöhe ist und das über alle Ebenen hinweg. Ja, dass die Hierarchien, die teilweise dann auch notwendig sind, nicht dazu führen, dass der eine sich halt tatsächlich als Übermensch, jetzt nicht im Nietzsche-Begriff, sondern als eine höher gestellte Person sieht sozusagen und Mitarbeiter als Ressourcen sieht. Ja, dass diese ganzen Entfremdungsthemen, wenn man so will, das heißt, der BWLer ist abstrakt und weit weg von dem und sieht die Excel-Leute irgendwie in einer Kennzahl. Der Planer sieht das in der Excel-Liste in irgendwelchen Gantt-Charts nur noch und man ist gar nicht mehr wirklich mit dem Menschen verbunden, der dann wirklich die Arbeit macht und auch nicht mehr mit dem Produkt, außer man ist da wirklich, gibt es ja auch noch genug inhabergeführte Läden, die halt aus der Ingenieurstätigkeit oder sowas entstanden sind, wo man dann wirklich noch diesen Erfindergeist auch spürt, wo man auch merkt, okay, der will da rein, der will was besser machen und ist total am Produkt interessiert, brennt dafür. Da geht ganz, ganz viel von verloren, aber aus ganz natürlichen Gründen halt auch. Und ja, genau, das ist so für mich das Modern Work-Ding, auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten und zwar so organisiert, wie es passt und dem Markt halt entspricht.
Welchen Einfluss hast du da als Führungskraft genommen, wenn du sagst, du hast viele Teams geleitet oder als Geschäftsführer auch eine ganze Organisation im Endeffekt geleitet? Wie hast du das dann gemacht? Wie hast du so Themen wie Motivation angepackt? Wie hast du so einen Einfluss auch darauf genommen, dass Leute vielleicht auch dezentral entscheiden können? Ich weiß nicht, ob ihr mit agilen Teams vielleicht auch zu tun hattet. Das sind ja auch eher regulierte Umfelder, in denen du auch aktiv warst, wo jetzt auch nicht jeder einfach irgendwas irgendwie mal tun kann, sondern wo ja auch vor allem sehr viele externe Einflüsse mit reinkommen. Wie hast du da so einen Einfluss genommen? Wie hast du das Ganze erlebt?
Wir haben ja, wenn wir mal diese klassische, deine Hörer in der Organisationsentwicklung kennen ja wahrscheinlich diese Unterscheidung zwischen Aufgaben, wo man Wissen für braucht und Aufgaben, wo man Können für braucht, also diese blauen und roten Probleme vielleicht. Das heißt, da gerade in der Windenergie im Aufbau von Anlagen ist natürlich so, dass da ganz, ganz viel blaue Wertschöpfung stattfindet. Ja? Das heißt, ich kann ja so ein Ding nicht einfach nur irgendwie aufbauen, da muss ich genau wissen, welche Schraube gehört wohin, mit wie viel Newtonmeter muss sie angedreht werden, damit das nachher dann auch sicher für die nächsten 20 Jahre da steht. Ja? Von daher sind die Mechanismen da vielleicht ein bisschen anderer Natur, speziell in diesem Beispiel. Was wir gemacht haben, ist natürlich Ausbildung von den Leuten an der Basis. Das heißt, wir hatten beispielsweise Probleme alleine schon in der Datenbasis, um zu verstehen, was machen die da draußen jetzt, wie viel produktive Arbeit haben wir, wie können wir was in Rechnung stellen. Ich bin da jetzt vielleicht gerade ein bisschen sehr im Detail drin, aber da ging es tatsächlich um etwas. Ich will erstmal die Transparenz in mein Unternehmen schaffen. Das war der erste Schritt. Und dann erkennen, wo muss ich überhaupt ran? Was sind eigentlich die großen Probleme? Und beim Transparenzthema war dort schon ein Fall, dass einfach die Datenbasis schrecklich gruselig war. Das heißt, da musste man erstmal ran. Da haben wir mit den Teamleitern dann zusammen Workshops gemacht mit denen und den Controlling-Leuten, also interdisziplinär im gewissen Sinne, darüber philosophiert. Warum, wieso, weshalb, welche Kosten wie erfasst werden müssen und was wir dann nachher auch damit machen und welche Schlüsse wir davon ziehen wollen, weil das war nicht so wirklich verständlich auch. Und daraus entstand dann halt langsam so ein besseres Bild. Ja? Also die haben verstanden, was will der denn da jetzt von uns, was können wir dazu beitragen und ja, wie schaffen wir erstmal diese Transparenz in diesem konkreten Beispiel jetzt bei den Windenergieanlagen, ja. Das ist nur ein kleiner Bestandteil davon, ist natürlich. Grundsätzlich haben wir in allen Initiativen so früh wie möglich versucht, die Leute halt auch in die Veränderung schon mit einzubinden. Immer. Also sicherlich habe ich da auch einen Lernweg hinter mir. Ne? Also ich habe ja gesagt, ich bin auch von dem Team in die Führung, habe da auch gruselige Fehler am Anfang erstmal gemacht. Das lief nicht alles gut, bis man dann irgendwo dahin kommt, wo man sagen kann, okay, so geht es jetzt vielleicht besser. Ja, das war definitiv der Fall. Aber Mitarbeiter einbinden, so früh wie möglich, das ist definitiv immer einer von den ganz wichtigen Faktoren. Ich habe das Gefühl, wir sind gerade so ein bisschen sehr tief in dem einen Punkt.
Ja, vielleicht gehen wir mal weg. Du hast auch gerade von Fehler gemacht, gesprochen. Lass uns da gerade mal einsteigen. Wir haben über Change-Modelle auch im Vorfeld schon so ein bisschen gesprochen. Das muss vielleicht nicht auf dich schließen, aber sprechen wir mal über das allgemeine Change-Modell. Warum scheitern denn auch so viele Change-Vorhaben bzw. Transformationen? Was sind denn so die größten Schwachstellen? Da hast du ja auch schon relativ viel erlebt und kannst da bestimmt ein bisschen was erzählen.
Einmal Change des Wandels willen. Also wenn ich damit keine konkrete Sache mache, sondern ich möchte einfach nur den Wandel an sich vorantreiben, ist es immer sehr, sehr schwierig, weil es einfach zu abstrakt ist schon. Ne? Das ist mal ein großes Ding. Und das andere Thema ist tatsächlich, wenn man sich die Change-Modelle mal anschaut, sind die häufig wahrscheinlich auch, also einmal haben sie innerlich ein großes Problem und einmal werden sie dann häufig nur so oberflächlich verstanden. Ich gehe mal auf beides ein, also verstanden im Sinne von, ich habe zum Beispiel die sieben Phasen der Veränderung oder die vier Räume der Veränderung, um ein paar Modelle zu nennen, oder ich habe Kotter und dann geht man da so leicht drüber und versteht oftmals, ich muss kommunizieren. Das habe ich häufig gehört, gutes Change-Management ist reine Kommunikation. Dass da ein richtig systematischer Prozess auch hinter ist, also dass es da auch wirklich gute Methoden gibt, das kennt fast keiner. Also ohne jetzt übertreiben zu wollen, jedem, mit dem ich über dieses Thema tatsächlich spreche, wenn ich dann Sachen vorstelle wie ein Impact Assessment, was einfach nur eine wirkliche strukturierte Art und Weise ist, wie ich abfrage, was sich ändert und wie stark sich das ändert. Also richtig methodenkoffermäßig. Ja? Das heißt, so tief sind die meisten Leute nicht drin, sondern behandeln es eher als Kommunikation. Das andere, was in den Modellen schon sehr, sehr oft vergessen wird, ist die Einbindung, die frühe Einbindung und die Entwicklung der Lösung mit den Mitarbeitern, weil die sieben Phasen und oder auch die vier Räume der Veränderung oder auch das ADKAR-Modell, die fangen alle an, wenn die Lösung fertig ist und wie gehe ich jetzt damit um? Wie bringe ich das jetzt dem Mitarbeiter bei, was ich mir da ausgedacht habe? Das ist ja diese totale Top-Down-Denke im Prinzip. Ja? Da ist irgendwer, der denkt sich den neuesten guten Kram aus sozusagen, ja, und dann muss ich irgendwie ein Change-Modell nehmen, um das zu verkaufen. Also es wird mehr als Sales-Tool benutzt, als wirklich die Mitarbeiter da mitzunehmen auf die Reise, auch wenn das denn nach außen halt so heißt, ne?
Hatte ich früher auch im Studium, hatte ich gar nicht hinterfragt, als ich noch jung war. Das ist immer sozusagen, auch die Professoren hatten das bei mir auch mal so, es gab praktisch schon die Lösung, die sich jemand ausgedacht hat, meistens der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin, irgendeine Führungskraft. Und dann ging es wirklich nur darum, über Kommunikation, über irgendeinen Weg von A nach B die Mitarbeitenden mitzunehmen. Und ob man da jetzt Kotter nimmt oder ein anderes Modell, spielt wirklich gar keine Rolle. Gut und positiv ist das nicht. Also wenn man das in der Praxis mal erlebt, merkt man, wie schief das geht. Und daran merkt man auf einem medial, wenn man mal über solche Change-Prozesse spricht, gerade wenn es über große Change-Prozesse geht, wo auch vor allem häufig vielleicht mit Organisationsveränderungen zu tun hat, wo ich vielleicht Geschäft abbaue, Standorte schließe, sind ja auch häufig solche Change-Vorhaben, die dann in den Medien auftauchen. Da sind so Dinge ja auch schon im Vorfeld beschlossen. Und dann geht es eigentlich nur noch darum, dass man über Kommunikation diesen Schmerz, den man eigentlich verursacht, über die neue Lösung, die man sich da im Kämmerchen ausgedacht hat, so gering wie möglich zu halten. Und das funktioniert natürlich nie. Also diesen Schmerz gibt es immer. Man hat ihn ja auch nie gemeinsam definiert. Man hat auch nie gemeinsam nach einer Lösung gesucht, ob man das vielleicht anders machen könnte. Und es geht eigentlich nur um ja, Abfederung des Schadens, den man eigentlich verursacht oder den man verändern möchte in irgendeiner Form. Und das ist auf jeden Fall schon mal kein gutes Vorgehen. Aber darum soll es auch heute gar nicht gehen. Also das sind die Beispiele, die definitiv negativ behaftet sind. Wir wollen ja eigentlich darüber sprechen, wie eine positive Transformation aussehen kann. Also wie komme ich denn von einem Zielzustand A zu einem Zielzustand B? Du hast jetzt schon gesagt, auf jeden Fall die Lösung gemeinsam erarbeiten und die Mitarbeitenden sehr früh einbinden. Bin ich absolut dafür. Das hat in jeder agilen Organisation oder je nachdem, wie man aufgestellt ist, immer drin zu sein, dass man diese Lösung gemeinsam macht. Und meiner Meinung nach, so eine Transformation hat ja auch, klar, es gibt gewisse Dinge, die fängt man an und enden natürlich irgendwann auch. Aber so eine Transformation hat immer irgendwie auch so was Fortlaufendes. Also man endet ja eigentlich nie so 100% damit. Klar, wenn ich irgendwie einen neuen Standort erschließe etc., das ist vielleicht auch eine Transformation oder einen neuen Markt erschließe, das endet halt irgendwann, das habe ich dann halt mal erschlossen. Aber es gibt trotzdem Dinge, die ändern sich drumherum immer. Das heißt, ich gehe gar nicht aus diesem Flow so 100% raus, dieser Transformation. Aber fangen wir mal zum Startpunkt an. Wie startet man denn eigentlich wirklich eine sinnvolle und gute Transformation?
Das ist auch noch interessant mit den vielen Veränderungen. Aber ja, wie startet man eine Transformation? Der Ist-Zustand, den Ist-Zustand aufzunehmen, und zwar in zweierlei Form. Ich habe ja einmal, und das ist das, was meistens nur gesehen wird, ich habe ja einmal eine fast rein rationale, mathematisch kennzahlenbasierte Prozesslandkarten, also so sehr wirklich mit der Ratio da durchgedacht, wie mache ich meine Prozesse, wie werde ich hier schneller, das kann ich ja alles, machen wir auch, sowas machen wir ja auch, das gehört mit dazu. Das heißt, wie sind die Prozesse, wie schnell sind die, wo sind die Engpässe etc., das ist mal ein Ding. Und dann aber auch natürlich die Mitarbeiter da bei der Aufnahme schon mit dabei haben, aber dann habe ich auch noch diesen kulturellen Aspekt, den ich gegebenenfalls vorher zu berücksichtigen habe. Und wir starten typischerweise, selbst wenn wir mit einem sehr, ich nenne es mal, rationalen Projekt beauftragt werden, mit einer solchen Kulturanalyse, wo wir wirklich gucken, wie sind die Entscheidungsstrukturen, wie ist die Stimmung im Unternehmen, wie geht es untereinander, ja, wie kommt man untereinander klar, gibt es vielleicht Führungskräfte, die keine Führungskräfte sind, also beziehungsweise gibt es andere Entscheider, die mehr Einfluss haben als die Führungskraft, da gibt es ja diverse Muster, die da irgendwie zu entdecken sind. Und wenn wir diesen Schritt nicht gehen und vorher nicht so richtig wissen, was denn da eigentlich los ist, dann ist die Gefahr, dass wir bei der dann rationalen Transformation, wenn ich das mal so untergliedern darf, ich habe den Kulturpart und ich habe die Prozesse, das als mal vereinfacht mathematischen Blick, und dann habe ich noch den menschlichen Blick der Kultur damit drin. Und wenn ich den nicht vernünftig aufgenommen habe, nicht weiß, was da los ist und das nicht vernünftig zurückspiegelt, dann auch, dann habe ich die Gefahr, dass ich nachher mit den besten Ideen um die Ecke komme, aber da hat keiner mehr Bock drauf denn.
Wie groß darf so eine Transformation sein? In der agilen Welt versucht man ja eben gerade so was Komplexes, wenn ich viel und verändern möchte oder etwas Großes bauen möchte, packe ich das in sehr kleine Pakete, in kleine Sprints und versuche kleine Schritte zu machen, um diesem Ziel am Ende näher zu kommen. Ist das bei einer Transformation auch sinnvoll?
Ja, wir müssen unterscheiden zwischen, also eine Transformation ist ja kein Projekt in dem Sinne, wo ich jetzt einfach mal ein agiles Projekt draus mache und dann irgendwie mich schrittweise vorarbeite. Gleichzeitig ist es so, dass man natürlich eine gewisse Reihenfolge in der Logik mit drin haben sollte. Und die kann man natürlich dann auch, wenn man so will, häppchenweise machen und muss dann auch in der Lage sein, seine Vorgehensweise zu adaptieren. Weil was weiß ich am Anfang schon, was bei der Kulturanalyse rauskommt. Das heißt, je nachdem, was da rauskommt, muss ich dann halt gucken, was kann ich als nächsten sinnvollen Schritt machen. Ist da gerade, also hat da keiner mehr Lust, irgendwie mitzuarbeiten? Wir haben teilweise dann Interviews, wo Leute bei uns sitzen und die sagen, ich hau hier bald in den Sack. Ich habe mich schon bei 3 anderen Leuten beworben. Oder halt andere Situationen, ne, wo es wirklich auch echt negative Punkte erstmal zu bearbeiten gibt, bevor man dann wirklich sagen kann, okay, jetzt pushen wir mal den nächsten Schritt nach vorne, machen eine vernünftige Prozessanalyse, gucken, wo die Engpässe sind und so weiter und so fort. Und da haben wir aber auch tatsächlich diesen Doppelblick. Also auf dem Thema Kultur, das Individuum, also individualpsychologisch, wie man denn so schön sagt, und aber auch systemtheoretisch, weil diese Auswirkungen der Rahmenbedingungen sind halt ein extrem großer Faktor. Ne? Was habe ich für Entscheidungsstrukturen damit drin? Was können die Mitarbeiter direkt da machen? Gibt es irgendwelche Anreizsysteme, die zu irgendeinem Verhalten verlocken, das vielleicht nicht förderlich im Sinne der Gesamtorganisation ist? Das sind alles solche Themen, die man da in der Kulturanalyse schon mit beachten muss. Und wir machen das auch typischerweise beziehungsweise nicht mit einem Fragebogen, wo ich denn 10 Fragen stelle, die immer schon vorgefertigt sind, sondern wir gehen da in ein relativ lockeres Gespräch rein, hypothesenbasiert. Wir haben ja irgendwie eine erste Ahnung, wenn wir mit dem Auftraggeber sprechen, und dann kommt dabei raus, ja, hier knackt's und da knackt's, und dann formulieren wir dann eine scharfe Hypothese raus, gehen in die Gespräche rein und in den Gesprächen schärfen wir die dann halt. Es ist aber nicht so, dass man jetzt sagt, ich habe eine, sag mal hier, Führung von 1 bis 5 oder sowas, gib mir mal ein paar Sternchen hier. Das ist in dem Kontext wenig erfolgsversprechend tatsächlich.
Klingt sehr spannend. Stell mir das gerade so vor, also ich kenne auch sehr viele Transformationsprojekte, die man so durchboxt, weil man sie eben machen muss, weil der externe Markt ist da oder der Geschäftsführer will das jetzt eben halt. Aber es ist gar keine Energie in der Organisation da. Die Leute sind überlastet, haben vielleicht innerlich schon gekündigt, Entscheidungsträger haben andere Projekte oder sind gerade am Abwandern, was auch immer. Es gibt 1000 Gründe, warum so etwas scheitern kann. Und ich finde es total interessant, dass ihr hingeht und überhaupt erstmal so eine, ja, man könnte fast sagen, so eine Analyse der Umsetzungsfähigkeit macht. Also bin ich überhaupt in der Lage, diese Transformation zu starten? Gibt es die richtige Haltung bei den Leuten? Und ist überhaupt Energie da? Also wir bei uns, bei Seibert, haben auch gerade die Vision aufgerufen, Creating an Energizing Work Life, und schauen auch bei uns intern hier gerade, wofür ist Energie da? Also für welche Themen brennen wir gerade und was schaffen wir auch? Und da lernen wir auch gerade jeden Tag, dass es Dinge gibt, wo wir denken, hey, super wichtig, total interessant, müssen wir eigentlich machen. Aber wenn wir dann an einem Tisch sitzen und sagen, wer entscheidet denn, wer macht das denn jetzt? Und dann jemand sagt, ja komm, lass uns mal 4 Wochen asynchron dran arbeiten, und man dann schon merkt, nach 4 Wochen ist nichts passiert, dann war das Thema doch nicht so wichtig und vor allem die Energie war gar nicht da. Und dann kann ich daran auch nicht arbeiten. Dann kann ich mir nicht vorlügen und sagen, hey, das Thema ist wichtig, wir müssen daran arbeiten, wenn es irgendwie niemand schafft, sich auch hinzusetzen. Und dann ist es klar natürlich ein Priorisierungsthema an der Stelle, aber es ist auch ein Energiethema. Und das, glaube ich, ist auch so ein Thema bei einer Transformation. Wie viel Energie ist auch da? Weil es ist ja auch anstrengend, so eine Transformation, die ich als Einzelner auch in so einen Prozess mit reinbringen kann. Was macht ihr denn, wenn so eine Analyse, sagen wir mal, so auf Rot springt? Wie arbeitet, also fangen wir mal dem Schritt nochmal an, bevor wir dann auch in die Umsetzung gehen, wenn wir sagen, alles ist grün und ich kann loslegen. Was passiert denn, wenn alles rot ist?
Mal ganz kurz dazu vielleicht noch diesen Punkt. Entweder noch nicht richtig, also ne, nicht, scheint nicht bedeutungsvoll genug, dass wir uns da jetzt ransetzen und das umsetzen, was aber auch leicht sein kann, in diese Falle tappen auch sehr viele, ist, dass das ganze Thema einfach noch viel zu abstrakt ist und dass man das gerne angehen würde, aber einfach noch gar nicht weiß, was soll ich denn jetzt tatsächlich machen. Ich muss mich ums Thema Nachhaltigkeit kümmern. Okay. Ich möchte loslegen, aber ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was ich machen soll, weil das Puzzlestück ist einfach noch viel zu groß, beziehungsweise die Aufgabe ist viel zu groß, ich muss sie unterteilen, kleiner machen, operationalisieren, damit ich auch weiß, was ich mache. Das sehen wir tatsächlich sehr häufig. Genau, das wollte ich noch eben da mit dran machen. Jetzt war die Frage, was ist, wenn die quasi Machbarkeitsstudie auf Rot ist? Ja? Kommt drauf an, was Rot bedeutet. Weil wenn jetzt zum Beispiel so ein Fall ist, dass man sagt, wir sind extrem überlastet. Wir haben 1000 Veränderungen, die kommen gleichzeitig auf uns zu. Und dann haben ja durchaus in den Gesprächen ist das Potenzial da, dass Mitarbeiter da so ein bisschen überspitzt drüber reden, wenn gerade viel los ist. Und dann kann man zum Beispiel in den nächsten Schritt gehen und so ein Impact Assessment tatsächlich machen. Also ich habe das damals auf Englisch gelernt, deswegen verwende ich immer diesen Begriff. Also man macht ja einfach nur eine Begutachtung, eine Überprüfung der ganzen Veränderungsinitiativen, die gerade kommen in so einem Ding. Das kann ich dann in eine Heatmap bringen und dann weiß ich, was tatsächlich Phase ist sozusagen. Das wäre dann der nächste Schritt, wenn rauskommen würde, es ist rot. Warum ist es rot? Es ist rot, weil Überlastung. Und dann, okay, stimmt das überhaupt? Wir haben sowas mal in England gemacht an einem Standort. Und da kam dann raus, es sind gerade 74 waren es sogar, Initiativen aus unterschiedlichsten Richtungen, die versucht werden, gleichzeitig umgesetzt zu werden. Und jetzt wollen wir erstmal darüber nachdenken, ob es sinnvoll ist, das zu priorisieren und nacheinander zu machen und nicht alles gleichzeitig. Weil in einer großen Organisation hat die HR-Abteilung eine tolle Idee, dann hat die IT-Abteilung eine tolle Idee, dann hat die nächste Abteilung eine tolle Idee, von innen kommen noch tolle Ideen und dann kommen ganz, ganz viele Projekte. Und wenn wir besser werden wollen, dann machen wir das. Und dann, wenn sich das dann noch mischt mit einem schlechten Aufgabenmanagement sozusagen, dann ist logisch, dass man da in die Resignation geht irgendwo und sagt, wann soll ich das denn noch machen? Wer soll das denn noch machen? Dann fängt man an, Aufgaben hin und her zu schieben, weil man auch gar nicht mehr weiß, was soll ich denn jetzt hier noch alles machen? Und ne, dann mach du das doch mal lieber. Und dann fängt es auch an, Konflikte zu geben. Also das ist ja so ein typischer Wirkungszusammenhang, wenn Leute einfach in die Überlastung gehen tatsächlich. Ist aber die Frage, ist das tatsächlich eine Überlastung? Ist das eine gefühlte Überlastung? Kann ja auch sein. dass einfach die Situation so chaotisch ist, dass nicht so viele Initiativen gleichzeitig kommen, aber dass die Sachen, die gemacht werden, zu unstrukturiert gemacht werden. Man weiß, man muss jedes Mal wieder überlegen, wie gehe ich da ran? Ja, also Thema Standards, Standardprozesse etc., ne? Wo es passt, wie gesagt, aber...
Man kann vielleicht als großes Learning schon mal mitgeben, sich auf jeden Fall anzugucken, was Run the Business gerade bedeutet, was Change the Business gerade bedeutet. Und wenn Change the Business größer ist, ist Run the Business, sollte man sich auf jeden Fall mal Gedanken machen in der Organisation. Das führt auf jeden Fall zu Überlastung. Und es ist ganz wichtig, ein ganz großes Alignment in diesen Transformationsprozessen herzustellen, also alle Leute abzuholen und auch zu gucken, schaffen wir das als Organisation? Sind wir hier on track? Passt die Haltung der Leute? Und habe ich Kapazitäten? Aus welchen Gründen auch immer, also zu viele Projekte oder zu chaotische Projekte, zu große Transformationen, zu viele kleine, dass ich einfach schaue, passt das in meinen Change-Plan rein, habe ich die Kapazitäten, ist Energie da und daran dann arbeiten. Und an dem Punkt sind wir jetzt. Wir sagen, wir haben Kapazitäten, wir wollen so eine Transformation starten. Führ uns doch mal so ein bisschen durch die Phasen. Wie gehe ich so eine große Transformation an? Jetzt habe ich die Menschen eingebunden, ich habe eine Analyse am Anfang gemacht, ich bin sozusagen mit der Ampel auf grün, ich kann loslegen, ich habe den Impact gemessen, habe alles entsprechend mehr aufgemacht und jetzt bin ich ja dabei, auch das Ziel der Transformation zu bestimmen, richtig?
Genau, genau. Typischerweise ist dann, um den nächsten Schritt gehen zu können, erstmal eine ganz saubere Zieldefinition tatsächlich notwendig und da muss man halt, das ist so ein bisschen, klingt so ein bisschen, okay, ich muss einerseits ein Ziel festlegen, wie so projektmäßig, andererseits habe ich, wie du auch vorhin schon gesagt hast, ja immer wieder noch die Notwendigkeit, das weiter anzupassen. Man ist mit so einer Transformation dann halt nie so richtig fertig, weil man halt sich an die Marktbedingungen etc. anpassen muss. Aber die Richtung zu haben, die Stoßrichtung zu haben, ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und dann kommt es darauf an, wie groß das ganze Thema jetzt ist. Ne? Wir haben dann typischerweise, wenn wir die Zielsetzungen festgelegt haben, auf, ne, also dann haben wir, was ist es? Wir wollen im Markt wachsen, wir wollen Umsatz machen, wir wollen die Kosten runter. Also die typischen strategischen Themen. Da kommt es darauf an, wie klar ist die Strategie überhaupt schon? Können wir da andocken mit dem Ziel unseres Projektes sozusagen? Oder müssen wir erstmal noch über die Strategie sprechen? Ist die schon sauber definiert? Also weiß ich, wie ich mich positioniere im Markt? Weiß ich, ob ich Kostenführer bin? Ob ich mich irgendwelche Differenzierungsmerkmale ich habe? Also so klassische Porter-Themen halt, ne? So Five Forces etc., SWOT-Analysen, je nachdem, was, wie ausgereift die strategischen Überlegungen des Auftraggebers in dem Fall denn halt schon sind. Dann haben wir den Nordstern sozusagen, wo wir hinwollen für unser Vorhaben dann, ja.
Das klingt alles schon nach ganz schön vielen Themen. Ist wahrscheinlich nicht jedes Projekt gleich, aber immer so ungefähr prozentual. Wie viel macht das von diesem ganzen Transformationsprozess aus? Das klingt schon, dass das auch jetzt nicht irgendwie in 2 Tagen abgehandelt ist, was du jetzt alles erzählt hast.
Ja, es geht eigentlich. Also es kommt darauf an, wenn wir jetzt mal den Fall nehmen, dass wir sagen, wir haben die Voranalysen gemacht und es ist grün, dann ist es gar nicht so viel. Also man interviewt ja, wenn man die Kulturanalysen macht, auch nicht alle. Man nimmt sich eine Stichprobe raus, macht dann halt diese Interviews da und typischerweise sind wir da mit 10% oder sowas ganz gut unterwegs eigentlich, ne? So 10-20%, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist. Dann macht man mit allen zusammen und das sind so die wichtigsten Events, die man dabei so hat, ja. Das heißt, ich mache nicht nur diese Interviews, sondern dann sammle ich alle zusammen, treffe mich mit denen und spreche über die Ergebnisse. Und dann sage ich auch mal, ey, bei euch ist es aber echt kacke. Ihr kackt euch alle gegenseitig an sozusagen. Entschuldigung, ich weiß ja von der Wortwahl hier unpassend, ja. Aber manchmal ist es ja tatsächlich so, dass auch wirklich so eine Dynamik in dem Unternehmen ist, ne? Dass man wirklich gegenseitig da irgendwie, also sich gegenseitig bekämpft sozusagen. Und wenn man das dann auch mal vernünftig spiegelt und dann darüber spricht in der gesamten Gruppe, dann hat das schon eine ganz schöne Power tatsächlich. Auch da kommt dann Energie frei, ne? Und mach mal 1-2 Tage für diese Interviews, mehr ist das nicht. Dann hast du natürlich die Vorbereitungen für diese Spiegelung nochmal. Die ist aber auch relativ zügig gemacht, wenn man das in den Interviews gut mit aufnimmt. Das heißt, da bin ich dann vielleicht nochmal einen halben Tag mit dran oder sowas. Und dann geht es in diesen Workshop mit rein. Das ist dann typischerweise auch nochmal kann ein halber Tag sein, je nachdem. Also wenn man kommt aufs Unternehmen an, wir haben Unternehmen, da haben wir diese, dann haben wir nicht alle an einem Standort, weil du hast da eine Fabrik und da eine Fabrik und da eine Fabrik und dann machen wir quasi so eine Reise. Dann sind das halt mal 3 Tage statt 2 Tage oder statt einem Tag, wenn wir 3 Standorte haben. Damit, ich kann ja nicht alle Mitarbeiter quer durch Deutschland schicken lassen sozusagen, ne? Dann präsentieren wir die Ergebnisse und sind typischerweise noch eine Zeit lang auch da, um diese Ergebnisse zu besprechen. Das ist dann so eine Art, also wir nennen es dann auch gerne Kaffee oder Change Café oder, ne, meistens so, ja. so ganz glücklich sind wir mit dem Begriff noch nicht, deswegen. Aber das heißt, wir haben eine Veranstaltung, wir stellen das vor und sind dann noch da, um die Ergebnisse weiter zu besprechen. Ne? Habt ihr Fragen? Seht ihr das genauso? Was müssen wir machen? Da kriegst du nochmal ganz, ganz viel Input. Was alles wichtig ist, weil denn alle Mitarbeiter da sind. Es haben ja nur ein Teil hat die Interviews mitgemacht. Sind alle da, die kriegen die Ergebnisse. Da sehen wir, stimmt das nicht? Haben wir noch irgendwo nachzuschärfen? Dann kommen ganz viele Inputs von den Mitarbeitern noch. Und die brauche ich alle sozusagen, um dann in der Prozessanalyse auch schon mal die richtigen Sachen im Hinterkopf zu haben sozusagen. Wenn es denn wirklich ans Mathematische geht, weiß ich, okay, jetzt muss ich aber trotzdem noch hier dies und jenes beachten mit den Leuten. Aber die Frage war ja nach der Zeit. Das heißt, es sind eigentlich nur ein paar Tage. Also du kannst es fast eine Woche quetschen bis da, wo wir jetzt sind, je nachdem, wie weit die Strategie schon vorüberlegt ist oder nicht. Wenn ich jetzt noch einen langen Strategiefindungsprozess habe, wo ich eine Marktanalyse machen muss, die sind schon ganz gut und ich mache nur noch mal einen Workshop mit der Geschäftsführung, damit wir darüber reden können, wie ist es jetzt konkret hier, was bedeutet das für unser Projekt? Weil wir müssen bestimmte Ziele ja raus ableiten, die in Harmonie mit der Gesamtstrategie sind halt. Ne?
Wie wichtig ist in der Phase das Thema psychologische Sicherheit? Hast du gesagt, wenn die Leute sich untereinander da so ein bisschen ankacken, nicht jeder alles sagen darf, betrachtet ihr diesen Aspekt auch?
Ja, in den Interviews gehen wir schon damit rein. Ne? Psychologische Sicherheit ist für uns, das machen wir auch immer ganz am Anfang in den Interviews auch klar, dass das hier ein geschützter Rahmen ist, wo auch nichts rauskommt. Und auch die Informationen behandeln wir dann natürlich vertraulich. Wir haben eine Hypothese, die wollen wir verstehen, die wollen wir weiter untersuchen. Aber keine persönlichen Daten über irgendwelchen Mitarbeiter, der hat das gesagt oder die hat jenes gesagt. Das bleibt dann auch bei uns. Und da ist der Punkt der Sicherheit ganz groß bei uns tatsächlich. Ja. Da muss man alles sagen können. Und dann in den großen Veranstaltungen ist es immer so gemischt. Wir weisen zwar darauf hin, aber da sind die Charaktere halt unterschiedlich. Da sagt denn nicht jeder was. Ne? Da haben wir noch nicht viel gemacht. Da haben wir bisher nur analysiert. Da haben wir noch nicht diese Energie geschaffen sozusagen, um alle Mitarbeiter jetzt irgendwie da so offen sprechen zu lassen. Das geht an der Stelle noch nicht. Das ist noch zu früh in dem Prozess. Ja. Und ich glaube, das würden wir auch gar nicht ganz erreichen. Ne? Da müssen wir realistisch bleiben. Ja.
Wie geht es dann weiter im Prozess? Wir haben jetzt unseren Nordstern, wir haben alle Leute abgeholt, also wirklich alle dann informiert, wie das Vorhaben ist, was das Ziel ist, warum wir das auch machen vor allem. Das ist immer ein Aspekt, der sehr häufig vergessen wird. Man beschreibt häufig nur den Zielzustand, aber gar nicht, warum man diesen Zielzustand erreichen möchte. Das haben wir jetzt gemacht. Was sind die nächsten Phasen?
Aber das sind ja dann die tollen Sachen, wo denn diese Change-Modelle doch vielleicht auch mal Sinn machen. Ne? Wenn denn Kotter erstmal kommt und sagt, wir müssen die Dringlichkeit aufzeigen und wir müssen die Führungskoalition aufbauen, weil das ist dann der nächste Schritt tatsächlich. Also mit der Analyse und in diesem Workshop, in diesem ersten Spiegelungsworkshop, sagen wir ja, ey Leute, hier ist was nicht richtig. Wir müssen was tun. Das ist ja eigentlich Dringlichkeit aufzeigen, ja. Das heißt, da wollen wir schon mal die erste Energie freisetzen, damit wir dann nachher auch richtig die Leute mit an Bord haben. Also die meisten Leute wollen auch Veränderungen und selbst wenn wir hören, die haben alle keinen Bock und da kommt sowieso nichts, wenn ihr die fragt oder sowas. Oft gehört, nie erlebt. Ja?
Sehr häufig.
Es gibt immer vereinzelte Leute irgendwie, die mal im Sonderfall darstellen können. Ne? Aber in der Regel haben die Leute auch Bock, wenn das Sinn macht, wenn sie eingebunden werden und das systematisch und wenn wir da auch methodisch mit rangehen, wo die Leute dann auch sehen, okay, das macht jetzt Sinn, diese ganze Reihenfolge von den Dingen, die wir hier machen, macht Sinn, die Methodik macht Sinn, let's go. Also da haben wir echt Leute mit dabei, die dann auch wirklich Bock haben, was zu verändern und auch in den stumpfsten, trockensten Betrieben drin sozusagen. Ne? Also das ist diese menschliche Komponente, die da oft unterschätzt wird tatsächlich, dass die Leute, die sind ja keine Roboter, die da irgendwie nur knochentrocken zur Arbeit kommen und danach wieder nach Hause gehen. Das sind auch Menschen immer noch. Egal.
Ja, in so einem Moment merkt man auch, wie schlau die Organisation eigentlich ist. Und wenn man Energie freisetzt und Leute einbindet und auch so einen Purpose aufzeigt, warum machen wir das? Und auch zeigt, hey, du einzelne Person hast hier einen Impact, wenn du mitarbeitest. Und ihn auch dann einbindet, die Person, da merkt man mal, was für so eine Energie auch freigesetzt werden kann. Finde ich immer super spannend. Also wenn man in diesen Zielzustand reinkommt in der Transformation, dann ist das Vorgehen danach fast schon egal, weil dann hat man eigentlich schon so einen Flow geschaffen, der auf jeden Fall zu einem Erfolg führt. Aber Thema Erfolg. Was muss ich jetzt machen, um das Ganze auch wirklich erfolgreich noch umzusetzen? Jetzt geht es ja ums Umsetzen. Wir haben uns unseren Nordstern, wir haben die Leute abgeholt. Wir haben erklärt, warum wir das machen. Was ist der nächste Schritt?
Also grundsätzlich ist jetzt, wenn wir die Zielsetzung haben, die Frage, wie operationalisieren wir das Ganze, damit wir dann auch jeden wirklich mit dabei haben. Ja? was wir typischerweise dann auch wieder über in so einem Workshop-Format machen, wo wir die Spiegelungsergebnisse dann wieder mit reinnehmen, wo wir mit den Führungskräften sprechen und aber dann halt nicht nur mit der Geschäftsführung, sondern da geht es dann runter. Ne? Also wenn wir in den Hierarchieebenen denken wollen, dann geht es runter auf Abteilungsleiterebene, wo wir wirklich immer den Blick auch haben wollen auf den Fluss durch die Organisation. Ja? Nicht du und du und du in deiner Insel macht sonst was, sondern hier geht es tatsächlich darum, gemeinsam das Richtige zu entscheiden. Und das ist genau der nächste wichtige Schritt, dass wir den Workshop mit denen machen und diese Themen operationalisieren. Dann darüber wieder danach die Energie der Mitarbeiter wieder mit einbinden. Also es war jetzt noch ein Workshop und dann kommt wieder noch ein Workshop, in dem wir die Energie der Mitarbeiter wieder einbinden, weil, was du gerade gesagt hast, ist ja essentiell. Das Potenzial, was da frei wird bei den Mitarbeitern, das sind die Facharbeiter, die haben eine Ausbildung gemacht, die arbeiten jeden Tag an der Maschine, die kennen, die hören teilweise, wenn was irgendwo knackt, was da gerade los ist. Also das, diese Liebe zum Detail, diese Verbundenheit zu dem, was man denn da gerade macht, die darf man nicht unterschätzen. Die haben die besten Ideen und wenn da mal was kommt, wir können dies oder jenes machen, dann kommen da richtig gute Sachen bei rum tatsächlich. Da kommt ein Geschäftsführer gar nicht mehr drauf, weil der viel zu weit weg ist mittlerweile von dem, was da alles so passiert. Also je nachdem. Ne? Also wie gesagt, wenn der Ingenieurstyp da ist, der jeden Tag sowieso durch die Produktion läuft, ist es vielleicht ein bisschen was anderes, als wenn denn der BWLer auf sein Kennzahlensystem guckt und mit dem Produkt nicht so in Touch ist, sozusagen, wie der Ingenieur es vielleicht wäre, ja. Genau, dieser Prozess sozusagen, im Lean wird der Catchball-Prozess genannt, ja, das heißt, wir operationalisieren ein Ziel, von der Geschäftsführung wird das vorgegeben, über den Wertstrom, da die Abteilungsleiter formulieren das weiter aus, es wird weitergegeben an die Mitarbeiter, der Input wird gesammelt, es wird wieder hochgetragen, wird dann nicht jede Idee notwendigerweise umgesetzt, da kommen ja dann auch vielleicht Ideen, die mehr Wunsch als sinnvoll sind für die Gesamtorganisation, das heißt, es wird auch wieder gecheckt, wie passt das ins Gesamtbild irgendwie rein. Ne? Aber so geht es dann einmal von oben die Zielsetzung runter ins Operationalisierte und dann wieder hoch, macht das Sinn, was können wir davon umsetzen, was nicht. Und dann kommt das Ganze, dann hängt stark vom Auftrag ab, wenn wir an der Stelle sind.
Klar, je nachdem, was man dann auch für einen Change-Prozess hat, was dann umgesetzt wird. Du hast jetzt gerade das Thema Lean angesprochen. Wäre das auch so deine typische Standardempfehlung, diese operative Umsetzung dann auch so lean wie möglich zu machen?
Die operative Umsetzung so lean wie möglich zu machen. Kommt drauf an, was du damit meinst. Und das frage ich jetzt tatsächlich nur, weil ich da schon so viele ich bin ja auch, ich komme ja aus dem Lean-Bereich, bin Lean Six Sigma Black Belt und ich verkaufe es nicht mehr als Lean oder spreche auch nicht mehr über unsere Produkte als irgendwie Lean großartig, weil wir machen Prozessoptimierung, wir machen Change und natürlich ist da dieser Begriff im Hinterkopf und wir nutzen ganz, ganz viele Methoden aus dem Bereich, aber halt auch nicht nur.
Also genau, es geht jetzt so gar nicht um diese klassischen Lean-Ansätze zu sagen, okay, also ist ja die Frage, wie setzt man jetzt nachher das Ganze um? Die Frage war, ob du sozusagen nach dem Lean-Muster dann vorgehst, aber du hast jetzt im Endeffekt eigentlich schon gesagt, es gibt sehr viele sinnvolle Ansätze, die bedienst du dir, wenn du sie brauchst, wenn sie sinnvoll sind, aber es gibt jetzt an der Stelle trotzdem keinen Standardvorgehen, wo du sagst, hey, das sind jetzt die drei Phasen, die mache ich jetzt auf jeden Fall oder das ist jetzt das Modell oder jetzt bilde ich die Art Team und mache einen Sprint. Darum geht es mir eigentlich gerade nur, als du sagst, okay, eigentlich gucke ich, was ist dann in dem Moment sinnvoll und aus welchen Frameworks kann ich mich jetzt bedienen, um dann das bestmögliche Ergebnis zu erreichen.
Genau, also diese Adaptivität im Prinzip, die brauchen wir auch, weil die Aufträge und die Situationen stark variieren tatsächlich. Es ist da ganz, ganz schwer mit einem Standard irgendwie durchzugehen. Ne? Also natürlich haben wir unsere groben Projektphasen, aber das ist fast wie die Toyota-Karte halt. Ne? Du hast irgendwo, wo willst du hin, wo bist du jetzt, was ist der nächste Zielzustand, was sind die Probleme, wie gehst du die an? Und so muss man halt aber adaptiv bleiben und gucken, was passt da gerade auch zu der Branche. Wir haben teilweise auch Leute, die wollen bestimmte Begriffe überhaupt nicht verwenden bei sich. Ja? Shopfloor-Management beispielsweise. Ne? Lieber mit einem deutschen Begriff arbeiten. Oder auch japanische Begriffe. Also unbeliebt. Wir sprechen auch tatsächlich mit Praktikern einfach. Ne? Wenn ich irgendwo durch ein Betonwerk laufe oder sowas, dann ist da der Ton auch mal ein ganz anderer. Oder auch wenn ich über eine Baustelle laufe, jetzt gerade beim Anlagenbau da draußen, ja, da sind ja Pfundskerle sozusagen, da ist der Ton dann auch mal ein bisschen anders. Und da muss man sich halt auch irgendwie mit arrangieren können zum einen. Und dann muss man halt auch aufpassen, was sagt man denn da. Weil was für mich als Lina sozusagen das ganz Normale ist und wo ich sofort weiß, worum es jetzt geht, ob das nun, selbst wenn es Sprints oder sonst was sind, da kann ich ganz, ganz schnell andere Leute, die ganz normal arbeiten gehen, sozusagen verlieren mit, ne? Weil das sind ja handfeste, praktische Berufe einfach nur. Die haben mit diesem ganzen Fancy-Kram nichts zu tun.
Also nehmen wir auch gerade mal als Learning mit, finde ich super wichtig. Nicht mit irgendeinem Business-Theater oder Business-Englisch oder Buzzword-Bingo um die Ecke zu kommen, auch wenn diese Sachen alle richtig sind, diese Modelle. Nicht jeder versteht diese Begriffe und es bringt auch nichts, die ganze Zeit um die Ohren zu hauen, sondern es geht darum, auch die Sprache der Organisation zu verstehen, die Menschen vor Ort zu verstehen, die Rolle und auch die Aufgaben, die die Leute haben, zu verstehen und mit denen gemeinsam das auch umzusetzen. Und wenn die das halt Lean nennen, dann nennen die das Lean. Wenn die das anders nennen, dann nennen die das halt anders. Und wenn die Organisationssprache halt Deutsch ist, dann kann ich nicht irgendwelche japanischen Weisheiten um die Ohren hauen, dann werden die keinen Einklang finden. Also da immer so ein bisschen auch an die Leute anpassen in dem Transformationsprozess, die diese Transformation auch letztlich umsetzen, weil die müssen sich auch abgeholt fühlen am Ende des Tages durch die Art der Umsetzung. Also nicht nur die Umsetzung, die ich selber mache, sondern auch wie ich sie umsetze. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Da merkt man auch mal, es gibt so diese ganz klassischen Beraterprojekte, da kommt halt einer so frisch von der Uni, so ein, weiß ich nicht, keinen Studiengang hervorheben, aber hat halt dann ganz viele Buzzwörter gelernt und ganz viele Vorgehensmodelle und dann kommt er da halt in so ein Unternehmen rein und dann, ja, Phasenmodelle 1 und 2 und 3 und übrigens Buzzword 1, 2, 3 und jetzt legen wir mal los, weil alles super wichtige Modelle und dann können wir ja das und jenes umsetzen und sparen. Wenn ich da auf so ein, wie du schon sagst, ne, so vielleicht so eine Baustelle treffe oder so, die stehen dann da und denken sich so, boah, was ist das denn jetzt, was der hier will? Er hat noch keinen Finger gerührt in seinem Leben und jetzt will der mir hier sagen, wie wir 5% einsparen können. Das wird nicht funktionieren. Da muss man ganz sehr gut aufpassen, wie man diese Dinge auch rüberbringt. Da kann man, glaube ich, in so einer Stelle, eine große Hürde, scheitern in so einem Moment, obwohl man vorher alles richtig gemacht hat.
Ja, ja. Und wenn man auch theoretisch die besten Intentionen auch hat mit dem, was man da eigentlich vorhat, also wir treffen es sehr häufig tatsächlich, dass wir sozusagen auf verbrannte Erde stoßen. Das heißt, da waren schon mal welche da. Die haben das schon mal gemacht. Auch ganz, ganz große. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber es gibt ja ganz, ganz große Beratungsfirmen und ne, solche. Produktionssystem würde man das ja typischerweise nennen, wenn ich jetzt führe Shopfloor-Management ein, also Kennzahlen, gesteuerte Vorortführung, wenn man so will. Und strukturierte Verbesserungsprozesse und sowas. Und da kam ich denn mal in so einen Bereich rein, wo vorher schon mal eine andere Beratung war und ich musste echt in die Defense gehen. Ne? Also wenn ich bestimmte Worte benutzt habe, hieß es nur, ach komm, hau ab, da wollen wir nichts mit zu tun haben. Und ich glaube, genau das ist auch so ein bisschen das, wo wir uns halt differenzieren wollen tatsächlich, dass wir wollen mit diesem ganzen Buzzword-Kram selbst, es ist anstrengend. Ne? Es ist nicht so, dass das so einfach ist. Ich spreche mit jemandem über ein bestimmtes Thema und dann ist der vielleicht auch auf so einer Ebene und dann bist du völlig drin und dann musst du auch wieder umschalten, wenn du beim nächsten bist. Das ist nicht immer ganz einfach tatsächlich. Aber damit wollen wir uns tatsächlich auch differenzieren, dass wir sagen, okay, wir nehmen die Leute so mit und da ist natürlich gut, auch mal alle Ebenen tatsächlich auch miterlebt zu haben, damit ich auch so ein bisschen auf unterschiedlichen Ebenen auch weiß, dass man da auch durchaus unterschiedlich sprechen kann und sollte. Also jetzt gar nicht im Sinne von, ich verstelle mich da, sondern ich muss gucken, wie ich die Energie da mitnehme, wo ich den Fokus drauf setze, eher in die Richtung. Ne? Also es ist kein Theaterspiel in dem Sinne von, ich bin jetzt auf der Baustelle und lass jetzt den Dicken raushängen und dann gehe ich in die Geschäftsführung und mache mir die Krawatte um und bin der feine Herr oder sowas. Ich bin da überall ich, aber es gibt dann halt thematisch auch einen anderen Fokus. Ne? Wenn ich mit dem BWLer in der Geschäftsführung spreche, dann sind die Kennzahlen und dann sind die Vokabeln halt auch ein bisschen andere, als wenn ich jetzt mit dem Typen auf der Baustelle spreche, darüber, was dann nun gerade als nächstes gemacht wird. Ne?
Man braucht auf jeden Fall einen Übersetzer an der Stelle, von A nach B auch so ein bisschen zu kommen. Wir hatten jetzt gerade über diese Hürden gesprochen. Das ist auf jeden Fall eine sehr große Hürde, also großes Learning. Die Sprache verstehen der Leute, richtig abholen, nicht über irgendwelche Buzzwörter drüber gehen und denken, man sagt da was ganz Schlaues. Also wirklich auch in jeder Phase der Transformation mit den jeweiligen Leuten auch entsprechend ein bisschen übersetzen. Da muss man Dinge auch anders vielleicht verkaufen, als man das in der Geschäftsführung vielleicht besprochen hat, muss auf der Baustelle eben ganz anders betitelt werden. Da brauchst du natürlich auch viel Fachwissen. Was spricht denn der eine, was spricht der andere? Da brauche ich viel Empathie, vielleicht auch ein bisschen Resilienz. Was sind andere Hürden in diesen Phasen, wenn wir in dieser Umsetzung sind, wo du sagst, hey, da muss man auf jeden Fall mal drauf achten?
dass man die Energie, die man dort freisetzt, dann auch nutzt und relativ zügig dann auch zu Ergebnissen kommt. Ja? Also ein wichtiger Faktor ist typischerweise, dass die Veränderungsbereitschaft nicht nur von der Organisation selbst verlangt werden soll, sondern auch von den Führungskräften, auch von den Auftraggebern. Das ist ein sehr häufiges Thema tatsächlich, wo man dann auch sieht, okay, vielleicht sind jetzt nicht nur die Prozesse und die Organisationsstruktur, die wir anpassen müssen, sondern vielleicht müssen wir auch ein bisschen darüber reden, was du hier so machst. Das heißt, dieser Wille zur Veränderung muss überall da sein. Das ist ein wichtiger Faktor tatsächlich. Das kann sonst eine Hürde darstellen. Und dann diese Veränderungsenergie nicht zu nutzen und zu lange zu warten mit Initiativen oder halt eine ellenlange To-Do-Liste zu machen und darauf warten, dass sie dann irgendwann abgearbeitet wird, Verantwortung verteilen und hoffen, dass es irgendwie gut wird. Also ein gutes Follow-up, ein gutes Projektmanagement in dem Sinne ist wichtig und dass man es halt schnell macht. Wenn man die Leute in die Erarbeitung der Lösungen halt gut mit einbindet, also ich gehe in eine Prozessanalyse rein, ich spreche da mit den Mitarbeitern darüber, was für Probleme sind, was für Lösungsvorschläge die vielleicht auch für das eine oder andere haben, nimm das mit auf, gehe dann danach ins Prozessdesign typischerweise rein, also dann Organisation und Prozess, wie passt das am besten zusammen? Auch wieder abhängig davon, was für ein Auftrag da ist, wie die Problemstellung gerade ist. Kann ja sein, dass ich die Organisationsstruktur komplett aufbreche, die Silos aufbreche und in dezentrale Teams mit reingehe. Oder dass ich halt nur eine Optimierung habe in dem Sinne, dass ich die Prozesse mir irgendwie angucke und was da so zwischen passiert. Und genau, wenn ich die vernünftig schon mitnehme, dann habe ich ja typischerweise den Nutzen auch des IKEA-Effekts gleich mit drin. Das ist ja, wenn ich was selber gebaut habe, dann finde ich das auch irgendwie cooler. Und das ist ein ganz, ganz starker Hebel. Wenn ich das vergesse, das, was ich dort gehört habe, zu berücksichtigen, selbst wenn ich was sage, das machen wir nachher nicht so, sollte ich es kommunizieren, warum denn nicht? Ja? Weil sonst baue ich mir da irgendwie Hürden auf. Also ich nehme sehr, sehr viel an Informationen von den Mitarbeitern auf und ich kann ja nicht alles umsetzen. Wird ja nicht alles so passieren. Das heißt, auch da müssen wir klar in der Kommunikation dann wieder sein und spezifisch in der Kommunikation, was wird gemacht, warum wird es gemacht, was wird auch nicht gemacht, weil es gerade nicht passt. Das ist definitiv ein großer Punkt. Und einer, den ich auch immer wieder sehe tatsächlich, ist dann vielleicht noch einen Schritt weiter nach dem Prozessdesign, auch wenn wir neue Systeme einführen oder sowas. Das ist ja also Wandel im Sinne von ERP-System einführen oder eine neue Software hier oder da, weil es der Prozess einfach hergibt beziehungsweise jetzt benötigt, um besser zu werden. Das haben wir ja häufiger mit dabei. Dann ist es diese Unterscheidung nochmal zwischen Wissen und Können tatsächlich im Sinne von, der Mitarbeiter weiß das, der hat jetzt schon mal die erste Schulung mitgemacht und der Mitarbeiter kann das, weil der hat da jetzt schon länger mal mitgearbeitet und ein bisschen Erfahrung gesammelt. Sehr, sehr klassisch, dass das so eine Art Projektmanager-Checkbox-Ding ist, wenn es um Schulungen von Mitarbeitern geht, wenn denn die Lösung da ist. Irgendwo haben wir einen neuen Prozess gemacht, ist ein neues System dabei, neue Software mit dabei, was auch immer. Das muss man können. Sonst, ne, ich muss das ja irgendwie lernen. Und da ist dann, okay, ich habe 10 Leute in die Schulung geschickt, warum können die das jetzt nicht?
Auch ein spannender Faktor dahinter. Jetzt sind wir schon relativ weit in diesem Transformationsprozess. Wie viel macht der Faktor Mensch am Ende dann noch aus?
Am Ende, also wenn wir diesen Weg so durchgegangen sind.
Genau, also wenn wir diesen Weg so durchlaufen, also nee, natürlich geht er nicht weg. Also was hat der noch für einen Einfluss da drauf? Also wir haben jetzt schon alle Leute abgeholt. Wir kommunizieren sehr sauber. Wir kommunizieren vor allem auch über die Dinge, die wir dann doch nicht machen, die wir geändert haben. Die Welt dreht sich ja auch während so einem Transformationsprozess. Wenn man jetzt nicht gerade im Transformationsprozess von einer Woche hat, wo sich vielleicht jetzt nicht so viel ändert, aber gehen wir mal von einem 1- oder 2-Jahre-Projekt aus. In der Zeit ändert sich auch extern so viel. Ich meine, gucken wir mal auf die letzten 2-3 Jahre, wie schnell sich da auch ein Einflussfaktor von außen verändert. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass während ich meine Transformation starte, ich Dinge in dieser Transformation wieder verändern muss, also mein Ziel vielleicht sogar komplett anpassen muss, weil ich ja gar nicht mehr dahin laufen muss, wo ich vielleicht vor einem halben Jahr hin wollte, weil das komplett obsolet ist, weil der Markt sich geändert hat, der externe Faktor sich verändert hat, Corona ist aufgekommen etc. Auch das muss ich kommunizieren und auf diesem Weg tue ich Dinge extra, zum Beispiel ein ERP-System einführen, wie du gerade gesagt hast, weil es plötzlich notwendig ist. Oder jeder, der schon mal ein Haus gebaut hat oder renoviert hat, weiß das auch. Wenn ich da eine Kernsanierung mache, wird immer irgendwas noch aufkommen. Da kommt plötzlich eine Leitung, die da überhaupt nicht eingezeichnet war in den Bauplänen. Auf einmal ist man da irgendwie auf eine Wasserleitung gestoßen. Auf einmal steht der Keller unter Wasser. Dann kann ich halt nicht sagen, hey, habe ich nicht eingeplant, mache ich halt jetzt nicht. Wenn der Keller unter Wasser steht, dann muss ich mich halt darum kümmern und muss diese Leitung wieder reparieren und vor allem den Keller wieder abpumpen. Das sind ja auch Dinge, die in so Transformationsprozessen auch auffallen. Also man macht Fehler, es passiert irgendwas Doofes. irgendwas läuft schief, das muss ich kommunizieren. Und wie viel Einfluss hat der Mensch da? Und was muss ich da an dem Punkt noch beachten? Du hattest so im Vorgespräch ein Modell genannt, was ich persönlich jetzt noch nicht kannte.
Einmal ist es immer wichtig, ob sich das Projekt ändert oder halt bestimmte Sachen auch nicht umgesetzt werden oder bestimmte Sachen denn vielleicht doch etwas anders als antizipiert umgesetzt werden. Also ich habe ja als Mitarbeiter, wenn ich jetzt höre, da kommt die neue Software, der neue Prozess, wir haben neue Organe, was auch immer, ja, habe ich eine gewisse Erwartungshaltung daran, wie das Ganze denn auch aussieht, wie das ist. Und es kann ja immer sein, dass das nicht passt. Und so die klassischen Werkzeuge aus dem Projektmanagement tatsächlich, also eine Stakeholder-Analyse und eine Risikoanalyse, die sollte man immer machen. Und die sollte, das sind ja so typische, habe ich auch mal Kurse zugegeben damals zu Projektmanagement tatsächlich. Und das war, da hatte ich immer Leute mit dabei, die haben schon länger mal als offizieller Projektmanager gearbeitet, aber nie so eine richtig methodische Struktur mit ranbekommen. Und diese Tools, die wurden sowieso immer vergessen. Also Stakeholder, ja, ich kenne die Leute ja oder sowas, ne? Sondern da tatsächlich mal drüber nachdenken, wo ist wer, gerade diese Stakeholder-Analyse zu verstehen als etwas, das mache ich nicht einmal am Anfang, das ist etwas, das muss ich auf dem Schirm haben. Ich muss ja wissen, wer auch Meinungsführer ist beispielsweise, ja, das finde ich ja in der Kulturanalyse auch mit raus. Da weiß ich, okay, wenn der da mal die Klappe aufmacht, dann sind das x Leute mehr, die das jetzt beeinflusst. Oder wenn der andere an der anderen Seite was sagt, dann interessiert das sowieso keinen, so nach dem Motto, ja. Das sind ja alles Faktoren, welche Unterstützer habe ich für das Projekt. Habe ich vielleicht Leute, wo ich das Gefühl habe, die könnten vielleicht das Ganze auch sabotieren beziehungsweise blockieren wollen. Das heißt, dieses Stakeholder-Management in dem Sinne ist ein wichtiger Faktor, den ich immer wieder mit auf dem Schirm habe, weil wenn sich was ändert oder was anders kommt als erwartet war, kann es ja immer sein, dass vielleicht so ein Meinungsführer dann plötzlich laut wird und das ganze Ding ins Wackeln kommt. Und wenn ich gerade in einer großen Transformation bin und sehr viel Energie damit drin habe, dann kann die natürlich auch fehlgeleitet werden sozusagen, ne? Das wäre mal das Ding da. Und das Modell, das du gerade ansprachst, das ist eins, was ich im Hintergrund immer so ein bisschen für mich nutze, weil es einfach extrem gut und passend ist für das, was man, ich glaube auch für das ganze Thema Modern Work tatsächlich, das ist das Modell der Salutogenese. Das ist ja eigentlich etwas, was aus der Gesundheit kommt, beziehungsweise aus dem medizinischen Bereich, Salutogenese. Saluto ist wie beim Salut, Prost sagen, halt die Gesundheit und Genese, so wie Genesis, die Entstehung der Gesundheit im Gegensatz zur Pathogenese, also die Entstehung der Krankheit. Und da geht es darum, das ist ein Modell, das sagt, wir als Mensch, um gesund sich entwickeln zu können, brauchen wir die Faktoren Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit. Das heißt, ich muss wissen, was mache ich da, wieso mache ich das da. Ich muss das auch können, ich muss das umsetzen können und es muss eine gewisse Bedeutung haben. Das war das, was ich am Anfang meinte mit dieser Bedeutung in Modern Work, was jetzt nicht unbedingt das ist, was ich unbedingt machen will, aber halt dieses bedeutsame, sinnhafte da drin ist. Ne? Ich bin das erste Mal auf dieses Modell irgendwie aufmerksam geworden. Es gab ein Nonnenexperiment, heißt es, glaube ich. Die Nun-Study ist eine ganz, ganz berühmte in dem Zusammenhang. Und da geht es also ganz grob darum, dass Leute, die sogar Alzheimer haben, wenn sie den Purpose haben sozusagen, dass das gar nicht bei denen so auffällt und ins Gewicht fällt, selbst wenn ihr Gehirn sozusagen schon zerlöcherter ist als das von anderen, leben die einfach so weiter sozusagen. Oh mein, ganz, ganz platt, ja. Also nicht mal Alzheimer hält mich auf, wenn ich einen vernünftigen Sinn habe oder dann wieder bei Nietzsche, wer ein großes Warum hat, braucht sich um nee, wie war es? Wer ein Warum hat, dem ist das wie egal oder so halt, ne? Genau, und das ist dieses Modell, was ich im Hinterkopf habe, wenn ich darüber nachdenke, in der Organisation die Arbeitsplätze dann auch zu gestalten. Ja, also habe ich alles, was ich brauche, um alles zu verstehen, die Zusammenhänge. Das ist einmal das, was am Prozess ist, aber auch das Gesamtbild halt, ja. Und kann ich es? Also habe ich nur die richtigen Werkzeuge, die richtige Ausbildung dazu, dass es auch wirklich handhabbar ist, auch wenn ich eine neue Aufgabe für irgendwelche Mitarbeiter habe. Was für Tools und Methoden haben die, um da ranzugehen, ja? Oder ist das was, womit ich Leute total überfordere? Ja, dann ist es halt kein gesunder Nährboden für ein gesundes Unternehmen, das man ja wachsen lassen möchte, wenn man so will. Und diese Sinnhaftigkeit einfach nochmal als dritter Faktor drin, diese Bedeutsamkeit, ich mache hier nicht einfach nur irgendwas, sondern irgendwie hat das auch eine gewisse Bedeutung. Und da ist es häufig sinnvoll, den Gesamtkontext des Unternehmens mit einzubeziehen, weil wenn ich jetzt irgendwo in der Metallfertigung da was fräse, was bohre oder sonst was, was wird denn da nachher überhaupt draus? Weiß ich das dann überhaupt? Ist das irgendwas Tolles oder mache ich hier nur ein Loch? Ja,
ja, definitiv. Da sind wir eigentlich schon mit diesem, genau in diesem New Work Part mit drin. Das kann man 1:1 auf New Work ummappen, dass ich diese Kompetenzfähigkeit brauche. Ich brauche das Vertrauen etc. 1:1 nur durch eine andere Begrifflichkeit ersetzt. Von daher sehr spannend. Ich kannte diesen Begriff oder dieses Modell vorher noch nicht. Ich werde es in den Shownotes nochmal verlinken für all diejenigen, die nicht wissen, wie es geschrieben wird. Könnt ihr euch da gerne nochmal ein bisschen zu einlesen. Kommen wir mal so ein bisschen zum Schluss. Wir haben jetzt diese Transformation. Korrigiere mich nochmal, wenn ich eine Phase vergessen haben sollte. Jetzt sind wir sozusagen am Ende der Transformation. Jetzt haben wir alles richtig gemacht. Wir haben am Anfang sauber eine Analyse durchgeführt. Wir haben die Haltung der Leute geprüft. Wir haben sozusagen die Anpassungsfähigkeit der Organisation auf einen Readiness-Status geprüft. Wir haben eine saubere Vision und ein Ziel definiert. Wir sind die Phasen durchgelaufen, haben uns auch sehr viel aus verschiedenen Modellen bedient, aus Lean-Ansätzen, aus agilen Ansätzen, auch aus dem klassischen Projektmanagement, um diese Umsetzung zu machen. Wir haben die Sprache der jeweiligen Leute gesprochen, die in dem Moment abgeholt werden. Also auf dem Bau haben wir eine andere Sprache gesprochen als im Management. Wir haben die großen Hürden betrachtet, wir haben eine Stakeholder-Analyse gemacht, vielleicht auch ein DASI-Modell aufgestellt, wo wir auch geschaut haben, okay, wer muss denn zu welcher Phase informiert werden, wer muss eine Entscheidung treffen, wer hat auch einen Impact vielleicht, wenn ich bestimmte Dinge treffe. Also gibt es sozusagen auch ganz viele agile Modelle, die man an dieser Stelle einbinden kann. Der Faktor Mensch wurde immer betrachtet und jetzt haben wir diese Transformation abgeschlossen und zwar hoffentlich erfolgreich. Was macht man denn jetzt noch?
Feiern und weiter verbessern. Dieses Erfolgefeiern ist ja tatsächlich so, ne? Was man aber jetzt, wenn du so ein großes Transformationsprojekt hast, wo du wirklich alles aufbrichst, also was nicht den Charakter hat, wir werden jetzt ein bisschen besser und ein bisschen günstiger, sondern wir ändern uns jetzt hier. Das ist ja auch, also der Definition Transformation, haben wir gar nicht richtig drüber geredet, ne? Das ist wirklich, ich breche alles auf. Ich gucke mir alles an. Ich habe einen Markt, ich habe einen Kunden, da gibt es bestimmte Sachen, die ich zu berücksichtigen habe. Was ist das Beste, das Schnellste, was das irgendwie abbilden kann? Und da gehen häufig auch Organisationsstrukturen mit bei drauf, wenn das der richtige Begriff ist, ja. Das heißt, also da muss ich was anpacken. Die Prozesse muss ich anpassen. Die Systeme muss ich anpassen. Es gibt ja so viele unterstützende Sachen, wo ich sagen muss, automatisiere das doch mal eben schnell. Es gibt so viele Tools, wo wir alles Mögliche schnell machen können. Und dieses Feiern, ja, das sollte immer schon mit drin sein, sozusagen. Wir sind auf einer Reise und wir sollten auch sichtbar machen, dass wir vorangehen. Also ich hab wirtschaftliche Ziele natürlich auch. Ich will als Unternehmen überleben. Dazu muss ich am Markt mich richtig positionieren und richtig liefern können auch, weil sonst kauft bei mir keiner mehr was. Das heißt, das darf ich ja im Hintergrund nicht vergessen, auch wenn all die schönen Sachen passieren und das manchmal so klingen mag, als wenn wir jetzt ein Projekt machen, damit wir uns alle lieb haben. Das kommt sozusagen dabei mit raus. Wir werden auch als Team wieder eins sozusagen. Der Hauptmotor ist diese Wechselwirkung auch einfach. Wir sind ein Unternehmen, das Unternehmen existiert, um ein Problem im Markt zu lösen. Das darf man dabei ja nie vergessen. Das heißt, wir gehen in der Transformation schrittweise in eine Veränderung rein, die wir stetig, wenn wir bestimmte Sachen auch gemacht haben, gesehen haben, gewissermaßen feiern, im Sinne von wirklich wertschätzen, was wir da jetzt gemacht haben, weil das sind große Schritte. Wir haben teilweise in diesen Abteilungsleiter-Meetings beispielsweise, da ist ein großes Risiko, wenn man das macht. Also wir haben ja gesagt, wir haben die erste Analysephase, dann haben wir die Zielsetzung und dann gehen wir erstmal mit den Abteilungsleitern über den Gesamtprozess sozusagen mit allen ins Gespräch und gucken, wie können wir es weiter runterbrechen und was gibt es für Ideen da auch schon. Und da ist es vor allen Dingen gefährlich, dass Leute mit bestimmten Ideen nicht rauskommen, weil sie haben ihren eigenen Ast sägen. Weil ich bin Abteilungsleiter von Abteilung ABC und sehe vielleicht schon, das ist vielleicht gar nicht so sinnvoll, dass ich da so existiere als diese Abteilung. Das haben wir durchaus häufiger, ja. Und dass man dann sagt, okay, wie nehme ich diese Leute überhaupt richtig mit in diesem Workshop? Ja, also wie moderiere ich den Workshop, sodass diese Energie rauskommt, dass diese Leute dann da auch diese Energie freisetzen und sagen, ja, vielleicht ist meine Position hier gar nicht richtig. Und das ist cool. Also wenn man das hat, wenn man diese Motivation im Team hat, den schmeißen wir dann nicht gleich raus, ne? Sondern wir müssen halt gucken, was machen wir, was ist das Beste. Vielleicht hast du jetzt auch so viel Größe bewiesen, dass du ganz woanders hinkommst, keine Ahnung. Aber dann auch zu sagen, wow, wir sind jetzt hier einen Schritt gegangen, mega. Also diese Wertschätzung an der Energie, die da freigesetzt wird einfach zwischendurch immer. Das ist nichts, was ich jetzt nur am Abschluss mache oder sowas, ne?
Ja, ist definitiv wichtig und richtig, das auch zu feiern und auch dann bestimmt nochmal so ein Review auf den ganzen Prozess zu machen und auf das, was man auch verändert hat, also wahrscheinlich so ein Doppel-Review-Prozess zu machen, einmal zu einem, wie war die Transformation, wo hat man Fehler gemacht, was lief besonders gut, wo waren wir vielleicht zu schnell, zu langsam, wo haben wir gut, schlecht kommuniziert etc., wo gab es auch solche Hürden, wo müssen wir vielleicht an der psychologischen Sicherheit noch arbeiten, also einmal diesen Prozess zu reviewen, aber dann natürlich auch das Ergebnis, also das Operativ auch nochmal zu reviewen, haben wir uns eigentlich in die richtige Richtung entwickelt, also auch das nochmal zu messen, aber darum soll es jetzt heute nicht so tief gehen, das ist dann, glaube ich, eine Sache der Controller und das, der ganzen Organisation, das dann auch zu hinterfragen, ob man dann auch in die richtige Richtung gelaufen ist. Das ist auf jeden Fall ein sehr großer Prozess. Du hast sehr viele Begrifflichkeiten genannt, die ihr macht. Das ist, man merkt, es ist nicht einfach. Daran merkt man, glaube ich, auch, warum Transformationen scheitern oder Organisationen sich so schwer tun und auch manchmal so Never-Ending-Transformationen festhängen, weil es eben so viele Dinge gibt, die man beachten kann und dann so viele kleine Hürden gibt, an denen man auch einfach drüber stolpern kann, wo es einfach so Breaker auch gibt, wo ich dann einfach nicht mehr weiterkomme. Wenn ich die Leute auf der Baustelle nicht abhole, da wo die große Transformation vielleicht nachher stattfindet, dann endet meine Reise an der Stelle halt. Da kann ich davor alles richtig gemacht haben, wenn die nicht mitziehen, dann kann ich es nicht verändern. Und ja, da muss man einfach darauf achten, dass es so viele Fallstricke gibt, dass man so viel betrachten muss und dass man auch vor allem viel Energie reinstecken muss. Das ist, glaube ich, so eins der größten Learnings, dass man Transformationen nie mit dem kleinen Finger macht, sondern immer mit ausreichend Energie, mit ausreichend Zeit, hoffnungsvoll mit ausreichend Zeit entsprechend auch gestaltet und den Leuten auch den Freiraum gibt dafür, das tun zu können und nicht eben sagt so, ja, ihr habt euren 8-Stunden-Job und übrigens die Transformation macht ihr auch noch, dann weiß man von vornherein, das wird am Ende nicht funktionieren.
Genau, also bei dem Thema der Einbindung der Mitarbeiter, auch bei der Lösungsfindung, hatten wir gerade schon gesagt, haben die ein Riesenpotenzial, weil sie gute Ideen haben, aber also wirklich, wenn was umgesetzt wird für die, wenn wir jetzt eine Software machen, ERP-System beispielsweise, ne, dann die Leute alleine zu lassen mit nimm mal deine Prozesse auf, haben wir auch schon gesehen, es wird ein neues ERP-System aufgebaut, ja. Und dann müssen Prozesse aufgenommen werden, damit die in der IT vernünftig abgebildet werden. Und dann kriegt mal jeder irgendwie so eine E-Mail geschickt, nimm mal deine Prozesse auf. Und ne, vielleicht mal hier am Anfang so eine Veranstaltung, um ein bisschen was zu zeigen, was man da so machen kann. Aber dann werden die Leute alleine gelassen. Fehlende Handhabbarkeit, aber komplett. Überforderung und das ERP-System ist ja vorprogrammiert, dass das schlecht wird nachher. Also auf Basis von was denn? Das sind ja können ja keine guten Prozesse rausgekommen sein oder vielleicht mal mit Glück einer. Das heißt auch das Optimum, was man dieser ganze, man erhofft sich ja ein bisschen, ein ERP-System kaufe ich ja auch nicht einfach nur so. Ich erhoffe mir ja auch eine Optimierung, eine Verbesserung, mehr Klarheit in meinem Unternehmen, eine bessere Steuerung im Unternehmen und das zerschieße ich mir ja dabei schon, wenn ich die Leute nicht richtig einbinde und nicht und die Handhabbarkeit in dem Fall nicht berücksichtige, ja. Ja, Entschuldigung, das war ja, hatte damit gar nichts mehr zu tun, aber der kam mir gerade nochmal. Ist nochmal eine wichtige Hürde, ja.
Nee, ist ja auch sehr wichtig. Also ich glaube, diese ganzen Fallstricke ist das, woraus man ja, glaube ich, am meisten auch lernen kann bei so einer Transformation. Wenn ich mir jetzt so eine Bilderbuch-Transformation angucke und liest da so ein Kotter-Buch, wie schön so eine Transformation sein kann, alles richtig, aber daraus lerne ich halt nicht so wirklich viel, weil so läuft die Realität halt am Ende des Tages nicht ab, sondern wir haben hier mit Menschen zu tun, wir haben hier mit Veränderungsprozessen zu tun, wir haben hier mit vor allem eine sehr große Ungewissheit teilweise auch zu tun. Ich verändere mich ja in etwas hinein, was ich noch gar nicht kenne. Das heißt, ich kenne den Zielzustand nicht, ich weiß nicht, ob das wirklich besser ist. Das heißt, ich muss ja auch regelmäßig validieren, dann tut das hat also auch mit Schmerzen zu tun. Also diese Veränderung tut weh, ich muss mich verändern, ich muss Dinge anders machen. Das mache ich auch nicht immer einfach mal so. Vielleicht selbst wenn ich Bock habe auf Veränderungen und mich auch gerne verändere, trotzdem tut es immer irgendwie weh, am nächsten Tag was anders zu machen. Wenn ich jetzt sportlicher werden will und muss jetzt nächsten Tag zum Fitnessstudio gehen, dann tut mir das auch weh, weil dann muss ich ganz früh aufstehen, dann werde ich Muskelkater haben, dann muss ich meinen Ablauf ändern, dann muss ich vielleicht ja, eine Stunde früher aufstehen, weil ich muss ja irgendwo diese Stunde Training auch herholen. Das werde ich bestimmt auch nicht mit allergrößter Freude direkt machen, sondern das ist ein schmerzlicher Prozess, meinen Tagesablauf dahingehend anzupassen. Und so ist das in Organisationen nur viel größer natürlich genauso.
Absolut, ja. Und da sprichst du noch einen ganz wichtigen Punkt an tatsächlich. In der Analogie zum Fitnessstudio sieht man ja auch nicht gleich, wenn man dreimal da war, jetzt die größten Erfolge. Ne? Das heißt, so eine Transformation kann ja auch schmerzhaft sein und dauern. Gerade wenn wir jetzt auch in den Fokus reingehen, okay, ich muss mit den Geschäftsführern oder mit den Führungskräften vielleicht auch nochmal darüber sprechen, einiges anders aufzustellen. Wie sieht das aus mit den Anreizsystemen, die so etabliert sind, die so historisch gewachsen sind? Was für Prozesse habe ich da irgendwie, Managementprozesse, die unzeitgemäß sind, aber vielleicht wie kommuniziere ich, wie stelle ich mich vor die Belegschaft? All solche Themen sind ja auch haben durchaus was Unangenehmes, wo man einmal die Offenheit natürlich haben muss, aber auch das Verständnis, okay, so eine Transformation dauert auch ein bisschen, gerade wenn ich solche Themen angehe. Es ist nicht einfach nur, ich mache die Prozessbox von da nach da und danach ist die Welt schön, sondern das kann auch mal ein bisschen krachen. Und wie du sagst, es ist teilweise ja auch eine Fahrt ins Ungewisse. Vielleicht ist auch das eine oder andere nachher in der Theorie schöner gewesen als in der Praxis, sodass man dann nochmal was anpassen muss. Ja. Und so ist es halt. Und das ist ein gewissermaßen schmerzhafter Prozess, den man da durchläuft, wo man auch die Zielsetzung nicht aus dem Auge verlieren darf. Okay, wir machen hier gerade was für das da. Ja. Da geht's hin. Aber wie gesagt, die Mitarbeiter, die haben in der Regel richtig Bock drauf.
Genau, wenn man es richtig abholt, haben sie das definitiv. Kann ich bestätigen aus der eigenen Praxis heraus. Vielleicht nochmal ein Learning von mir. Veränderungen kann man lernen. Das hat viel mit Haltung der Leute zu tun. Und es ist auch gleich wie im Fitnessstudio. Das verändere ich nicht von heute auf morgen. Ich bin nicht von jetzt auf gleich total sportlich. Das dauert und Haltung verändert sich und auch Mindset verändert sich der Leute. Da muss ich viel drauf einwirken. Da muss ich viel erklären, viel mit den Leuten auch reden, kommunizieren. Aber das ist sehr gut investierte Zeit, dort reinzugehen. Und wenn ich erstmal in so einen Flow drin bin, dass die Leute auch diese Transformation zum einen wollen, aber auch tun können, also diese ganzen Sachen, die du erzählt hast, diese Prozesse muss ich ja lernen, die muss ich einfach mal erlebt haben, ich muss diese Erfahrung gesammelt haben. Und wenn ich das getan habe, dann fällt mir die nächste Transformation und die übernächste und die nächste danach schon deutlich leichter, weil ich einfach in diesem Fluss drin bin. Und im besten Fall komme ich in so ein System rein, wo eine Transformation ein völlig normaler Alltagsprozess für mich ist. Jetzt einfach mal so salopp gesagt, dass es ein Alltag ist. Wo ich aber reinkomme und sage, ich habe da gar keine Angst mehr vor, sondern ich weiß, was auf mich zukommt. Ich weiß, dass wir Dinge verändern können. Und ich weiß auch, wenn wir Dinge zum Schlechten verändern, dass ich sie danach auch einfach wieder weiter verändern kann. Und das ist, glaube ich, ein ziemlich schöner Zielzustand, wenn eine Organisation in so einen Prozess reinkommt. Klar, ich kann nicht jedes Jahr irgendwie eine riesen Transformation starten und mich komplett auf links drehen, das natürlich nicht. Aber es gibt immer Transformationsprojekte, die man in irgendeiner Form hat, vor allem kleinerer Natur, die man regelmäßig hat. Und wenn man die noch sauber trackt, so wie du das gerade vorgestellt hast, dann hat man, glaube ich, einen ziemlich großen Impact geschaffen in der Organisation, auch vor allem auf Dinge einzuwirken, die von außen auf einen einpraschen, dass ich die dann immer definitiv abfedern kann.
Das ist auch was auf deine Frage von vorhin, hattest du ja gefragt, was ist am Ende noch, ne? Und klar, Erfolge feiern hatten wir jetzt gerade schon gesagt, aber was du jetzt nochmal ansprichst, ist auch ein wichtiger Punkt. Einmal, also es sind zwei Managementprozesse, die wirklich wichtig sind. Das ist einmal der Strategieprozess. Wie mache ich das? Wie komme ich auf die Initiativen? Wie binde ich in den Strategieprozess, also in die Initiativen, die Meinung der Mitarbeiter ein? Das kann ich ja methodisch machen, dann will ich ja nicht jedes Jahr eine Beratung haben. Das kann man über einen vernünftigen Strategieprozess abbilden. Das muss ich nicht immer wieder von extern irgendwie begleiten lassen. Und das andere, was auch sehr, sehr mächtig ist, auch unterjährlich für Veränderungen sorgt sozusagen, ist dieser wunderbare kontinuierliche Verbesserungsprozess. Auch da lächle ich gerade bei, weil allein der Begriff ist, glaube ich, schon so aus und durch und auch, ich glaube, auch fehlverstanden. Ich meine, man baut ein vernünftiges System auf, was jetzt dem Markt entspricht. Ja, wir machen eine Analyse und bauen das bestmögliche System aus Prozess, Organisation und Technik. Und dann ändert sich der Markt doch trotzdem. Und manchmal stark, sodass ich ein Strategieprojekt brauche, beziehungsweise ein großes Projekt, um eine große Veränderung zu machen. Und manchmal halt auch nur, sind es die Kleinigkeiten, die nicht mehr passen. Und wenn ich da einen vernünftigen Verbesserungsprozess, der jetzt nicht einfach nur Ideenmanagement ist, implementiert habe, dann ist das auch extrem viel Potenzial, was sonst auf der Straße liegen bleibt. Weil die Mitarbeiter haben Ideen. Diese Öffnung der Mitarbeiter will ich ja beibehalten. Ich schaffe es ja durch diesen Transformationsprozess, diese Offenheit bei den Leuten zu schaffen, dass die auch sagen, ey, das gefällt mir hier nicht, das ist nicht gut, hier können wir noch mal was besser machen, da muss was passieren. In manchen Firmen ist im Normalzustand nur Stille sozusagen, Dienst nach Vorschrift und dann geht man wieder nach Hause. Und wir wollen ja etwas, wo alle mitleben sozusagen, den Prozess mitleben und wo jeder auch sagen kann, wenn ihn irgendwas stört. Auch wenn die Führungskraft, wenn ich das schaffe, die Organisation so aufzubauen, dass auch die Führungskraft das noch ab kann, aber dass dann die Leute auch sagen, hier pass auf, das passt mir jetzt aber überhaupt nicht, offenes Feedback, dann habe ich echt was geschafft.
Wenn wir in den Prozess kommen, haben wir es dann, glaube ich, auch geschafft, wenn offenes Feedback immer auf offene Ohren trifft und man sich dann verändern kann. Sebastian, recht herzlichen Dank. Es war ein großer Prozess, den wir besprochen haben, mit sehr, sehr vielen kleinen Facetten. Wer jetzt nicht mitgekommen ist, am besten die Folge nochmal von Anfang an hören, einen Zettel daneben legen und einmal mitschreiben oder einfach in die Shownotes gucken. Da werde ich das Profil von Sebastian verlinken. Da könnt ihr einfach mal direkt auf ihn zugehen und ihn nochmal zu einzelnen Themen bestimmt fragen oder auch so einen Transformationsprozess zusammen mit ihm starten, wenn ihr möchtet. Wenn ihr Feedback zu der Folge habt oder auch so einen Transformationsprozess gerade durchlaufen habt und sozusagen Parallelen gesehen habt oder auch diese Hürden hattet oder Fehler gemacht hat oder irgendwas super gut lief, dann schreibt uns doch einfach mal an modernwork@seibert.group. Auch das verlinke ich in den Shownotes. Wir würden auf jeden Fall uns sehr freuen, wenn ihr diese Erfahrung mit uns teilt. Und ja, ich kann nur sagen, recht herzlichen Dank, Sebastian. Danke euch da draußen fürs Zuhören. Es waren sehr viele Themen heute, denen wir gesprochen haben. Ich werde versuchen, nochmal ein, zwei auf jeden Fall in den Shownotes aufzubereiten, dass ihr euch da nochmal in Ruhe ein bisschen einlesen könnt. Und ansonsten kann ich nur sagen, recht herzlichen Dank und bis zur nächsten Folge.